Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Im Libanon arbeiten derzeit über 250.000 ausländische Dienstmädchen aus Asien und Afrika und das quasi unsichtbar. Das heißt, sie leben hinter geschlossenen Türen unter sklavenartigen Bedingungen, haben oft nicht mal einen Tag im Monat frei. Die meisten dürfen das Haus nicht alleine verlassen und müssen bei Antritt ihrer Stelle den Reisepass abgeben. Bestrafungen durch Schläge oder Essensentzug, die gehören zu ihrem Alltag mit dazu. Ihr Dienstverhältnis kündigen, das dürfen sie aber nicht. Wegrennen ist die einzige Alternative, die die Dienstmädchen haben. Allerdings werden sie dann als Illegale von der Polizei gesucht. Es ist aber nicht so, dass diese Zustände im Libanon nicht als problematisch angesehen würden. Es gibt durchaus Kritik. Allerdings hält sich das sogenannte Kafala-System dennoch hartnäckig. Welche Rolle dabei die Stellung von Frauen in der libanesischen Gesellschaft im Allgemeinen, aber auch der Rassismus gegenüber Ausländern im Speziellen spielt, das haben Charlotte Bruno und Stefanie Rode recherchiert.
Ja, Sola! Sola!
Ahsan Shaban gibt ihrem Dienstmädchen Sola Anweisungen für den Tag. Böden wischen, Schränke putzen. Sola nickt still, füllt einen Eimer mit Wasser und wischt den langen steinernen Flur. Ahsan sitzt breitbeinig im Wohnzimmer ihres kleinen Hauses. Sie lebt schon lange in Nabatie, im schiitisch geprägten Süden des Libanon. An der Wand in dem schmucklosen Wohnzimmer hängen Bilder ihres verstorbenen Mannes. Sie hat eine Zigarette in der Hand, ascht manchmal in den Mülleimer neben sich, manchmal daneben auf den Steinboden. Immer wieder schaut sie gelangweilt auf ihr Smartphone. Warum sie sich für ein Dienstmädchen aus Äthiopien entschieden hat?
Die Äthiopier halten viel aus, sie sind stark. Wenn man sie in sein Haus holt, muss man ihnen beibringen, wie man den Haushalt macht, weil sie nichts darüber wissen, wenn sie hier ankommen. Sie sind dreckig, haben Flöhe, sie wissen nicht, wie man duscht und essen mit ihren Händen. Also muss man ihnen viele Details beibringen über einen langen Zeitraum.
Sola schiebt die Couch zur Seite, wischt den Wohnzimmerboden. Sie trägt ein etwas zu großes blaues T-Shirt mit einem Werbeaufdruck eines Reifenherstellers. Ihr Blick ist hellwach, ihre Haltung aufrecht. Immer mal wieder wirft Ahsan ihr einen kontrollierenden Blick hinüber. Sie selbst arbeitet nicht. Ihre beiden Söhne unterstützen sie finanziell und zahlen auch das Dienstmädchen. Vor einem Jahr hat Ahsan die 18-jährige Sola eingestellt. Ihr vorheriges Dienstmädchen hatte sie zurückgeschickt. Nun steht ihr Sola 24 Stunden am Tag zur Verfügung, jeden Tag. Wir wollen Sola interviewen, aber Ahsan will nicht nur daneben sitzen. Also wir fragen auf Englisch und wenn sie was nicht versteht,
dann helfe ich. Sola, du kannst zum Beispiel sagen, du bist hier hingekommen, dir geht es hier gut, Mama ist gut zu mir, sowas halt.
Ich habe gesagt, Libanon ist gut. Okay.
Also was ist der Unterschied? Trägst du zum Beispiel die gleichen Klamotten wie früher oder andere?
Mama hat mir gute Klamotten gegeben hier, sagt das so.
Wir schlagen vor, dass Sola die Fragen auf ihrer Muttersprache amharisch beantwortet. Sie erzählt, dass sie hier ein gutes Leben führt. Ahsan wird unruhig, will wissen, was Sola gerade ins Mikrofon gesagt hat. Am Nachmittag nimmt Ahsan uns mit zu ihrer Agentur, einer von rund 500 Agenturen im Libanon, die Dienstmädchen gegen eine Kommission vermitteln. Ahsan musste früher öfter hierher kommen, erzählt sie, weil sie so viele Probleme mit ihrem letzten Dienstmädchen hatte. Die junge Agentin mit knallrotem Lippenstift führt uns in ihr Büro und sucht nach dem Katalog mit den Frauen, die sie hier vermittelt.
Wir handeln hier mit Menschen, so kann man es ausdrücken. Wenn du ein Mädchen bekommst, weißt du nichts über sie. Jedes Mädchen ist anders. Wenn unsere Kunden ein Mädchen wollen, zeige ich ihnen zuerst viele Fotos und ich erzähle ihnen etwas über die Mädchen. Diese mag Kinder, jene Gartenarbeit.
Die Agentin kann den Katalog nicht finden, legt stattdessen Kopien von Reisepässen auf den Tisch. Die Arbeitsmigrantinnen sind kaum älter als 18.
Ich finde es besser, wenn sie keine Kinder hat. Dann richtet sie sich eher bei dir ein. Diejenigen mit Kindern fangen nach einer Zeit an zu weinen. Sie wollen sie dann besuchen. Die denken, sie könnten hierher kommen und dann einfach wieder gehen, wenn sie wollen. Aber so läuft das hier nicht.
Deshalb hat sich auch Ahsan für die kinderlose Sola entschieden. Und weil Dienstmädchen aus Äthiopien relativ günstig sind. $200 im Monat. Frauen aus den Philippinen und Sri Lanka verdienen 300 im Monat. Sie sind am teuersten, auch wenn ihre Gehälter immer noch weit unter dem libanesischen Mindestlohn von $450 liegen. Die Agentin verweist darauf, dass die Arbeitgeberinnen neben dem Lohn auch Nahrung und Kleidung für die Frauen kaufen und ihre Aufenthaltserlaubnis bezahlen. Allein für die Einreise müsse man bis zu $3.000 investieren. Natürlich erwartet die Kundin dann auch, dass die Dienstmädchen dementsprechend lange blieben.
Das Wichtigste ist, dass du ihren Reisepass, ihre Aufenthaltspapiere und die Arbeitserlaubnis versteckst. Du musst verhindern, dass sie das Haus verlässt, solange der Vertrag läuft. In den ersten 6 Monaten solltest du sie niemals allein im Haus lassen. Wenn du rausgehst, schließ sie ein. Sie sollte mit niemandem sprechen, auch nicht mit anderen Dienstmädchen. Die könnten sie nämlich dazu verleiten, wegzulaufen oder um einen freien Tag zu bitten oder darum, telefonieren zu dürfen.
Was das Dienstmädchen tun oder nicht tun darf, entscheidet die Arbeitgeberin. Idealerweise wird das auch vertraglich festgehalten. Die Agentin zeigt ein Beispiel, wie das aussehen kann.
Sie arbeitet von 8 bis... Ach, in diesem Vertrag haben sie das gar nicht genau angegeben. Aber dafür steht hier, dass der Arbeitgeber dem Mädchen erlauben muss, mit ihrer Familie zu telefonieren und dafür zahlen muss. Normalerweise darf das Mädchen einmal pro Woche oder alle 2 Wochen anrufen. Aber in diesem Vertrag hier steht einmal im Monat.
Der Vertrag zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin ist wichtig, stimmt Ahsan zu. Aber entscheidend sei die eigene Autorität im Haus und wie man sie durchsetze.
Jede Frau geht damit anders um. Ich mag es nicht, sie zu schlagen. Aber wenn meine Freundinnen es mögen, dann ist es ihr Problem. Ich mische mich da nicht ein. Vielleicht hat das Mädchen es verdient. Und einigen von ihnen macht es nichts, ausgeschlagen zu werden. Sie sagen, egal, schlag mich. Jedes Haus hat sein eigenes System. Als mein ehemaliges Dienstmädchen etwas Schlimmes getan hat, habe ich sie einfach in die Agentur gebracht. Sie hat sich daneben benommen und die haben sie geschlagen. Ich habe nur darum gebeten, sie nicht vor meinen Augen zu schlagen. Also haben sie sie in ein anderes Zimmer gebracht und dort geschlagen. Danach habe ich sie nicht zurückgenommen. Ich wollte sie nicht mehr. Lass mich in Ruhe.
Die Agentin sagt, davon wisse sie nichts. Mehrere Dienstmädchen berichten uns, dass Gewalt vor allem im Haushalt alltäglich ist, so auch Zigerda.
Normalerweise bleibt die Hausherrin immer zu Hause mit ihren Helferinnen. Sie kann sie jederzeit schlagen, wenn sie einen kleinen Fehler entdeckt. Manche geben ihren Helferinnen nicht genug zu essen.
Zigerda trägt eine weite Jeans, weiße Sneaker, ein lockeres Shirt und dazu eine Basecap. Ihre Schultern wirken kräftig. Sie sitzt in einem Klassenzimmer im Migrant Community Center in Beirut. Am Abend können Dienstmädchen hier Englisch oder Arabisch lernen, wenn ihre Arbeitgeber sie dann rauslassen. Zigerda spricht distanziert über ihr früheres Leben als Dienstmädchen.
Sie lassen dich nicht die Kleidung tragen, die du tragen möchtest. Vielleicht, weil sie befürchten, du könntest damit ihren Ehemann anmachen. Man soll aussehen wie eine Sklavin. Wir leben im Jahr 2019, aber das ist wie im Mittelalter.
Vor 6 Jahren ist sie aus Äthiopien nach Beirut gekommen. Man hatte ihr ein Studium hier versprochen. Stattdessen wurde ihr ein Besen in die Hand gedrückt. Mehr als 3 Jahre lang hat Zigerda das über sich ergehen lassen. Dann ist sie weggerannt und lebt nun illegal in Beirut, so wie viele, die sich hier im Zentrum engagieren. Im Büro nebenan arbeitet Rahaf Dandash. Die libanesische Aktivistin kämpft seit Jahren dafür, Gewaltdelikte gegen Dienstmädchen aufzuklären. Pro Woche stirbt ein Dienstmädchen. Warum untersucht die Polizei meistens nicht, sagt sie.
Die Tatsache, dass das System Missbrauch begünstigt und die Taten nicht ahndet und dass die Polizei sich darum nicht kümmert und teilweise selbst Dienstmädchen missbraucht, ist sehr problematisch, weil wir auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten müssen.
Die Aktivistinnen versuchen, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Im Eingangsbereich des Migrant Community Centers zeigt uns das ehemalige Dienstmädchen Sigerda Fotos von den Protesten.
Das hier sind Fotos, wo wir gegen das Kafala-System demonstriert haben. Auch hier. Jedes Jahr, 2016, 17, 18. Und das ist dieses Jahr.
2015 sind die Aktivistinnen zum ersten Mal auf die Straße gegangen, um für ihr Recht zu demonstrieren, sich zu organisieren. Bis heute gibt es im Libanon keine Gewerkschaft für ausländische Haushaltshilfen. In einem unscheinbaren Bürogebäude treffen wir Hisham Al-Burji. Bis vor kurzem war er der Sprecher des libanesischen Verbands der Agenturen für ausländische Haushaltskräfte. Rund 300 der 580 Agenturen sind darin organisiert. Al-Burji sitzt zurückgelehnt in seinem schwarzen Bürostuhl, sein Hemd spannt über dem Bauch.
You know, since 25 years, thanks God, I never have one case suicide.
In 25 Jahren hatte ich nie einen Selbstmordfall. Vielleicht mal einen Schlag, einen Stoß. Aber dann lassen wir die Arbeiterinnen nicht mehr zurück in das Haus. Sie bekommt ihre Rechte.
Was er nicht sagt, ausländische Haushaltshilfen fallen nicht unter das nationale Arbeitsrecht. Daher genießen die Dienstmädchen auch keinen Arbeitsschutz. Was im Haus passiert, ist Privatangelegenheit. Dass jede Woche ein Dienstmädchen im Job zu Tode kommt, erklärt Al-Burji so.
Äthiopier, ihre Kultur, sie müssen sich nur ihre Kultur anschauen. Sich selbst umzubringen bedeutet dort gar nichts. Sie haben keine Geduld. Sie sind sehr wütende Menschen.
Mit dem System oder den Arbeitsbedingungen habe das nichts zu tun. Das hören wir während unserer Recherche öfter. Für die Arbeitsmigrantinnen ist dieser Rassismus alltäglich. Vor dem Haupteingang der evangelischen Kirche warten Libanesinnen, Kenianerinnen und Filipinas auf den Gottesdienst, beziehungsweise die Gottesdienste.
Hier findet der Gottesdienst für Briten, Libanesen, Europäer statt. Unten haben wir unseren Pastor aus den USA. Für uns, also die Filipinas und Kenianerinnen. Also, wollen wir runtergehen?
Yes, let's worship. Alma kommt seit vielen Jahren jeden Sonntag zum Gottesdienst in den Mehrzweckraum im Keller. Die einzigen Weißen sind Pastor Lewis und seine Familie aus den USA. Während seiner Predigt weinen einige Frauen still. Auch Alma hat Tränen in den Augen. Lewis erinnert die Dienstmädchen daran, wie wichtig Dienen im Christentum ist.
Jesus hat sich hingekniet und die Füße seiner Jünger gewaschen. Das ist Demut. Das ist ein wahrer Diener und ein wahrer König. Ein dienender Führer und ein dienender König. Wenn wir dienen, dann tun wir das nicht für den Applaus. Wir tun es für unsere Familien und Jesus.
Alma mag die Predigten des evangelikanischen Pastors. Nach dem Gottesdienst gehen einige jüngere Filipinas noch zum Karaoke. Alma hat noch nie davon gehört. Sie lebt schon seit Anfang der 90er Jahre hier, aber kennt sich kaum aus in Beirut. Wie viele Arbeitsmigrantinnen hat sie die Philippinen verlassen, um ihre Kinder finanziell zu unterstützen, die bei den Großeltern aufgewachsen sind? Anstelle ihrer eigenen Kinder hat sie die Kinder ihrer libanesischen Arbeitgeber aufgezogen, da beide tagsüber gearbeitet haben.
Ich bin die Mutter der Kinder. Wenn sie in der Schule einen Familienstammbaum malen sollten, malten sie ein Bild mit 6. Warum 6 Menschen, fragte der Lehrer. Das hier ist Alma, unsere Nanny, unsere Zweitmutter. Das berührt mich sehr.
Dafür habe sie auch immer wieder den Neid ihrer Arbeitgeberin zu spüren bekommen, erzählt Alma. Ihr Verhältnis zur Familie wurde von der Arbeitgeberin nie geklärt.
Sie sagte mir, dass ich ein Teil der Familie bin. Aber dann hat sie mich einmal gesehen, als ich gerade im Esszimmer geputzt habe und mich hingesetzt habe, weil ich eine wichtige Nachricht von meiner Tochter bekommen habe. Meine Madame sagte daraufhin, ich solle dort nicht sitzen, es sei ihr Haus. Ich soll es nicht unordentlich machen. Ich hätte kein Recht, hier zu sitzen. Ich antwortete, Madame, ich respektiere Sie. Bitte respektieren Sie mich auch, obwohl ich Ihre Dienerin bin. Sie sagte, nein, du bist nicht meine Dienerin, du gehörst zur Familie. Nein, habe ich gesagt, Sie behandeln mich nicht als Familienmitglied, nur als Dienerin, als Sklavin.
Die Beziehung zwischen libanesischen Arbeitgeberinnen und ihren Dienstmädchen ist kompliziert. Viele Frauen scheuen offene Konflikte, denn das Dienstmädchen könnte sich dann an den Kindern rächen. Stattdessen versuchen sie, die Dienstmädchen emotional zu manipulieren oder zu bestrafen. Alma beispielsweise hat oft kein Essen bekommen. Wir sind angekommen an der Karaoke-Bar. Hinter einem kleinen Geschäft in einer Art Markthalle steigen Alma und ein paar jüngere Filipinas eine Treppe hoch. Der enge Raum im Zwischengeschoss wird für ein paar Stunden zu einer Art Heimat philippinischer Arbeitsmigrantinnen. Es ist schwül, es wird getanzt. Eine kleine rundliche Frau kocht Fischgerichte mit Reis auf einer mobilen Herdplatte. Alma schaut auf den Boden, während sie I'm on the top of the world singt. Neben ihr auf dem pinkfarbenen Plastiktisch stehen gelbe Plastikblumen. Alma hat das so lange im Libanon ausgehalten, weil ihr die Kinder der Familie, in der sie arbeitet, so ans Herz gewachsen sind. Ihre eigenen Kinder auf den Philippinen wiederum werfen ihr vor, nicht für sie da gewesen zu sein. Alma sagt, sie habe ihr Leben geopfert, damit ihre Kinder ein besseres Leben hätten als sie selbst. Sie hätten nun immerhin ein Stück Land, ein Haus und könnten auf die Universität gehen. Wenn sie eines Tages zurückgeht, so hofft sie, hat auch sie selbst ein besseres Leben als davor. Das sogenannte Kafala-System ist im Libanon inzwischen immer mehr in die Kritik geraten. Najwa begrüßt uns in ihrer Wohnung in einem sunnitisch geprägten Stadtteil von Beirut. Sie serviert Tee auf einem silbernen Tablett. Über der Couch prangt ein Teppichgemälde der Kaaba in Mekka. Ihr Sohn Mustafa forscht an der amerikanischen Universität in Beirut.
Ich habe meiner Mutter gesagt, das Dienstmädchen sollte einen oder zwei Tage in der Woche frei haben, damit sie rausgehen kann, wann sie will und wohin sie will. Die Idee war ja, dass wir jemanden haben, der für uns arbeitet und kein Sklave ist.
Najwa gehört zur Mittelklasse im Libanon, hat lange als Lehrerin gearbeitet und war auf ein Dienstmädchen angewiesen.
Wir haben viel darüber diskutiert, weil ich tatsächlich nicht wollte, dass sie rausgeht, als sie niemanden hier kannte. Ich hatte Angst um sie, weil es Menschen gibt, die nichts Gutes im Schilde führen. Einige organisieren sich, um die Mädchen zu kidnappen und als Prostituierte zu verkaufen. Also war ich dagegen, sie rauszulassen, weil ich die Verantwortung für sie trage.
Mustafa schüttelt den Kopf.
Haushaltshilfen werden an den gleichen Erwartungen gemessen wie Muslime. Selbst wenn die Kinder im selben Haus diesen Erwartungen nicht entsprechen müssen. Meine Schwester beispielsweise kann die Wohnung verlassen, wann sie will und einen Freund haben. Aber die Dienstmädchen dürfen das Haus an den meisten Tagen nicht verlassen.
Najwa verweist darauf, dass sie im Kafala-System als Arbeitgeberin verantwortlich ist für das Dienstmädchen.
Das ist ein ausländisches Mädchen, was hier hinkommt und nichts weiß und niemanden kennt. Man muss sie beschützen.
Mutter, sie ist eine Erwachsene, sie ist eine Angestellte, keine Sklavin.
Aber sie kennt niemanden hier. Das ist das Problem.
Na, dann lernt sie halt jemanden kennen. Tinder.
Schluss jetzt. Dann wird sie die falschen Leute treffen. Bei meiner Tochter weiß ich, wen sie datet.
Na, dann frag sie. Wir haben hier unsere Differenzen.
So wie Mustafa und seine Mutter diskutieren inzwischen auch andere mit ihren Eltern über die Dienstmädchen in ihren Familien. Die Studentin Samantha aus dem Migrant Community Center zum Beispiel. Seitdem sie Arbeitsmigrantinnen ehrenamtlich Arabisch beibringt, denkt sie anders über das Kafala-System als früher.
I don't think it's about the treatment as much as it is about the mentality.
Ich denke nicht, dass es so sehr um den Umgang geht, sondern mehr die Mentalität. Wie konnte ich unser Dienstmädchen so lange nicht als Menschen sehen? Ich habe sie nie beschimpft. Aber das habe ich nur getan, weil man eben niemanden beschimpft. Aber das heißt nicht, dass ich sie automatisch als Menschen gesehen habe.
Samantha hat ihre Einstellung geändert. Aber um das Leben der Dienstmädchen zu verbessern, müsse man mehr tun. Andere wirtschaftliche Anreize setzen zum Beispiel, meint Rula Hamati von der Menschenrechtsorganisation Insan. Allerdings sei das sehr schwierig.
Wenn du ein Dienstmädchen anstellst und angemessene Arbeitsbedingungen schaffst, was auch begrenzte Arbeitszeit und einen Lohn bedeutet, dann ist das für viele libanesische Familien nicht mehr bezahlbar. Deshalb hat der Staat auch keinen ernsthaften Anreiz, diesen Sektor zu regulieren. Weil was für eine Alternative zu Dienstmädchen könnte der Staat den libanesischen Frauen anbieten, die arbeiten wollen?
Auch Samantha ist skeptisch, dass sich schnell etwas ändert. Aber sie appelliert an ihre Freunde, die Eltern auf die Problematik des Kafala-Systems hinzuweisen.
Wenn du aufwächst mit einem Vater, der deine Mutter schlägt, dann denkst du, dass das normal ist. Man gewöhnt sich an alles. Wir haben uns eben an diese Arbeiterinnen in unseren Häusern gewöhnt. Sie werden unsichtbar. Sie waren nie wichtig. Warum sollten wir jetzt aufwachen? Ich denke, sogar wenn wir das Kafala-System abschaffen, wird es ein paar Jahrzehnte dauern, sich daran zu gewöhnen.
Das Kafala-System im Libanon, ein System, das auch deshalb überlebt, weil es im Prinzip in allen Schichten der libanesischen Gesellschaft verankert ist und somit irgendwie als systemrelevant anzusehen ist. Und das natürlich denen, die davon profitieren, alle Rechte gibt, während die Dienstmädchen weder Öffentlichkeit noch die Justiz auf ihrer Seite haben. Das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.